Vielleicht beginnen wir bei einem solchen Urgestein der deutschen Kunstgeschichte, wie Lovis Corinth es darstellt, mit einer Art Steckbrief des Künstlers. Lovis, eigentlich Franz Heinrich Louis Corinth, wurde am 21. Juli 1858 als Sohn des Gerbers Heinrich und dessen Frau Wilhelmine im ostpreußischen Tappiau, heute Gwardeisk, geboren. Den Namen Lovis wird er erst 1888 in Berlin annehmen. In Berlin wird er auch heiraten und zwei Kinder mit seiner Frau Charlotte haben. Corinth wird mit Max Liebermann und Max Slefog zu den drei wichtigsten deutschen Impressionisten gezählt, obwohl das im Falle von Corinth längst nicht so eindeutig ist wie bei Liebermann und Slefogt. Es wird sich nämlich zeigen, dass es sich nicht so einfach einem Stil zuordnen lässt. Ihr hört Künstler/Paar, einen Podcast der Modernen Galerie des Saarland-Museums zur Doppelausstellung Lovis Corinth – Das Leben ein Fest und Charlotte Behrendt Corinth wiederentdeckt. Während wir in der ersten Episode Zeitgeist in das schillernde Lebensgefühl um die Jahrhundertwende eingetaucht sind, werfen wir nun einen ganz genauen Blick auf den Superstar Lovis Corinth. Laut dem Werkverzeichnis, das seine Frau Charlotte Behrendt Corinth über Jahre zusammengestellt hat und das dann zu seinem 100. Geburtstag 1958 erscheint, hat Corinth über 1000 Gemälde geschaffen. Außerdem hat er nochmal so viele Grafiken hinterlassen, hunderte Aquarelle und tausende Zeichnungen. Am häufigsten hat der Künstler Bildnisse gemalt. Die porträtierten, oftmals bekannte von ihm, stellen mehr als ein Drittel der Gesamtzahl aller Gemälde, wobei etwa genau die Hälfte auf Männer und Frauen entfallen. Immerhin 42 Mal hat er sich selbst gemalt, ab 1900 dann nämlich jedes Jahr zu seinem Geburtstag. Ebenfalls sehr häufig hat er seine Frau gemalt. Manchmal sind es aufwendig inszenierte Porträts. Manchmal ist es aber der Moment ihres morgendlichen Erwachens oder Aufstehens, den er mit dem Pinsel auf die Leinwand band. Intime Augenblicke des Zusammenlebens, bei dem ihm, dem genauen Beobachter, nicht die kleinste Kleinigkeit entgeht. Alle in seiner Familie sind daran gewöhnt, an das Modellstehen. Daran, dass der Künstler sie praktisch mitten in der Bewegung auffordert, bleib mal so. Die Tochter Wilhelmine berichtet in ihren Erinnerungen, wie sie einmal sogar vom Unterricht entschuldigt wird, damit Corinth ein Bild beenden kann. Ihre fröhliche Mutter habe beim Modellstehen Arien gesungen, erinnert sie sich, was Lovis Corinth sehr erfreut haben soll. Weiterhin schildert die Tochter, dass der zur Melancholie neigende Vater an der Leinwand stehend gelöst und beinahe glücklich gewirkt habe. Künstlerkollege Rudolf Grossmann und auch Charlotte haben indessen eine gewisse Erregung und Malwut beim Modellsitzen beobachtet, in die sich Corinth regelrecht hineinarbeitet. Dabei will er beim Malen ungestört sein und kann dann auch schon mal Besucher unsanft aus dem Atelier scheuchen. Die Vormittage verbringt der Künstler stehend an seinen Gemälden an der Staffelei, während er nachmittags auch mal sitzend an seinen grafischen Werken arbeitet. Die Familie sei sein Ankerpunkt in Kunst und Leben geworden, meint die Kunsthistorikerin Ulrike Lorenz. Die Tochter Wilhelmine spricht auf jeden Fall von einer tiefen Verbundenheit, die alle Corinther, so ihr Kosename untereinander, füreinander empfinden. Corinth malt nicht nur Porträts von Charlotte, sie steht ihm auch als Aktmodell immer wieder zur Verfügung. Das ist schon pikant, wenn man bedenkt, dass die Corinths in Berlin ja keine Unbekannten waren. Sein Zeitgenosse Franz von Stuck, der mit fotografischen Vorstudien arbeitet, hat zum Beispiel seine in der Münchner Gesellschaft hoch angesehene Frau kein einziges Mal als Nacktmodell benutzt. Obgleich es von ihm selbst durchaus Fotos gibt, auf denen er unbekleidet für seine eigenen Gemälde posiert. Offensichtlich haben Charlotte und auch ihr Mann in dieser Hinsicht keinerlei falsche Scham gekannt. Denn Corinth hat sie bereits 1902, nicht lange nach ihrem Kennenlernen, als Halbakt festgehalten. Insgesamt sind etwas weniger als ein Zehntel seiner Bilderakte, wobei die Zahl der nicht-weiblichen Akte hier verschwindend klein ist. Da gibt es beispielsweise einen liegenden Frauenakt. Sie liegt ganz in sich verdreht auf einem offensichtlich harten Untergrund. Unter ihrem rechten Arm blickt sie den Betrachter unverwandt an. Dabei krallt sich der Daumen an der Kante fest, als würde er gleich abrutschen. Die andere Hand greift den Unterschenkel des nach vorne gestreckten linken Beins. Das andere hat sie dahinter geklemmt. Für das Modell war das alles andere als bequem, aber der Künstler konnte ganz prima sein Können in Szene setzen. Perspektivische Verkürzungen, Modellierung des Körpers durch Abstufung in den Farbnuancen und die Könnerschaft beim Inkarnatston, also dem Farbton der Haut. Wesentlich erzählerischer ist da das Werk Matinee. Das Gemälde fängt seine Frau Charlotte bei der morgendlichen Toilette ein. Sie sitzt auf einem Hocker vor dem Bett. Zu ihrer Rechten sehen wir angeschnitten den Waschtisch. Neben ihrem linken Fuß ist eine Schale mit einem Schwamm. Sie ist ganz in ihre Körperpflege vertieft, als hätte sie den Maler gar nicht kommen hören. Er hat das Bild mit breitem Pinsel und schnellen Strichen gemalt, vielleicht um sicherzugehen, dass das hereinfallende Licht ihren Körper genau so in Szene setzt, wie wir das nun präsentiert bekommen. Aktdarstellungen haben eine lange Tradition in der Kunst. Denken wir nur an die biblischen Geschichten rund um Susanna und die beiden alten Bathseba oder Potiphas Weib. Letztere hat Korinth so unzweideutig dargestellt, dass es vor dem Bild in seinem Entstehungsjahr 1914 sicherlich zu Gerede kam. Potiphas Frau liegt nämlich vorfreudig lachend splitterfasernackt auf einem Bett und zieht den erschreckten Knecht ihres Mannes zwischen ihre gespreizten Beinen an sich. Das ist auch in dieser Zeit, in der schon ordentlich an den Grundfesten der Moral gerüttelt wird, ganz schön gewagt. In seiner Autobiografie schreibt der Künstler selbst zu diesem Thema, Zitat: Es bliebe noch zu erörtern übrig, wie man in heutiger Zeit unter den Künstlern über die Erotik denkt und vor allen Dingen, was ich mir selbst darüber denke. Das Publikum denkt unter einer derartigen Kunstrichtung sich etwas Unanständiges und nur an den stellsten Orten zu betrachten ist und verliert das Verständnis noch mehr, wenn gar ein Künstler dieser Spezialität durch die ehrbare Justiz verdonnert wird. Ich selbst habe darüber andere Begriffe. Das Gefühlsleben der Menschen ist in dem Drange der Geschlechtsberührung zueinander ein weit schwungvolleres. Wie die Musik in den Menschen und in dem Gesange der Vögel eigentlich nur auf Geschlechtsempfindung beruht, so ist auch die Malerei rein sinnlicher Ausdruck. Ich kann wohl sagen, dass die Erotik das geistvollste und am schwersten zu bewältigendste sein wird als rein malerischer Begriff. Zitat Ende. Da hören wir es. Korinth hat eine lockere Einstellung zur Nacktheit und Erotik. Er spielt auch an auf die Zensur, die manchen Schriftsteller, der für die Obrigkeit zu freizügig schrieb, ins Gefängnis brachte. Für ihn ist der nackte Körper allerdings nicht unanständig, sondern malerisch umgesetzte Sinnlichkeit. Es gibt außer Potiphas Weib noch 61 weitere Bilder mit biblischen Themen, wobei die um die Jahrhundertwende so beliebten verführerischen, um nicht zu sagen fatalen Frauen, Bathseba, Susanna, aber auch Dalila und vor allem Salome ein Viertel davon einnehmen. Ursprünglich, als er 1876 in Königsberg zu studieren beginnt, möchte Lovis Korinth Historienmaler werden. Er durchläuft erst einmal den gewöhnlichen Werdegang eines Kunststudenten der damaligen Zeit und besucht zuerst die Kopierklasse, dann die Gipsklasse und schließlich die Modellklasse. Die weiteren Stationen seiner Ausbildung führen ihn von Königsberg fort an die Münchner Akademie, zu dem belgischen Künstler Paul Eugène Georges nach Antwerpen und schließlich an die Akademie Julien in Paris. 1891 lässt sich Korinth erneut in München nieder, mitten in Schwabing, um genau zu sein, dort, wo sich alle Künstler in dieser Zeit ansiedeln. Er ist jetzt 33 und gehört zu denen, die im Folgejahr die Münchner Sezession gründen werden. Tatsächlich wird er aber bereits im Gründungsjahr wieder hinausgeworfen, weil er mit dem Zusammenschluss der sogenannten Freien Vereinigung innerhalb der Sezession weiterer Abspaltung betrieben hat. Als im Jahr 1900 sein Meisterwerk Salome von der Jury der Sezession abgelehnt wird, lässt er sich von seinem Freund Walter Leistikow nach Berlin locken. Wie von dem prophezeit, kommt sein Gemälde tatsächlich beim Berliner Publikum sehr gut an. Insgesamt wird Korinth gut aufgenommen. Der umtriebige Galerist Paul Kassierer nimmt den aufstrebenden Künstler direkt unter Vertrag. Noch reichen die Einkünfte aus Bilderverkäufen aber nicht für den Lebensunterhalt. Daher eröffnet Korinth eine Malschule für Akt und Porträt und verdingt sich zusätzlich als Korrektor an den Ateliers Levin Funke, wo unter anderem August Macke studiert. Seine eigene Malschule ist indessen für ihn schicksalhaft, da seine erste Schülerin das Leben des ewigen Junggesellen und Bon Vivant komplett verändern wird. Außerdem stellt er in seinen Erinnerungen fest, dass für ihn seine Malschule zugleich ein Arbeiten an sich selbst wäre, dass er Zusammenhänge nun klarer sähe, die seine Lehrer ihm hatten begreiflich machen wollen. Einen Eindruck von Korinths Art zu unterrichten erhalten wir durch sein Handbuch »Das Erlernen der Malerei«. Es ist in drei Teile untergliedert, deren erster sich mit dem Zeichnen und Malen im Atelier befasst. Der zweite Teil beschäftigt sich dagegen mit verschiedenen Motiven und Medien in der Freilichtmalerei, immerhin ein besonderes Novum der impressionistischen Malerei. Im dritten Teil plaudert Korinth aus dem Nähkästchen. Es geht hier um Modelle, Kopien, die Materialien und ihre Anwendung, aber auch darum, wie man Gesichtsausdruck und Bewegung auf die Leinwand bannen kann. In den Erinnerungen an ihr gemeinsames Leben berichtet Charlotte, dass sie Lovis oft Blumen zum Malen hingestellt habe. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass er 188 Mal Blumenstillleben gemalt hat. Charlotte hat im Werkverzeichnis genau nach den verschiedenen Sorten unterschieden. Von Amaryllis und Chrysanthemen zu Flieder, Kalla, Rosen und Zinien. Und dann hat Korinth noch fast 150 Landschaften gemalt. Mehr als ein Drittel sind vom Walchensee, wo die Korinths 1919 ein Landhaus für sich gebaut haben. In seinen letzten Lebensjahren wird die Landschaftsdarstellung, gerade auch durch die jährlichen Aufenthalte am Walchensee, einen immer größeren Raum einnehmen. Die Tochter Wilhelmine schildert das so. Zitat: Von der Terrasse aus skizzierte er das für seine Gemälde berühmte Wahrzeichen vom Urfeld, die große Lerche. Sie ist Mittelstück auf vielen Bildern. Den See in allen Nuancen und Stimmungen, das Karwendelgebirge dahinter, die Wolken, der Mond. Korinth selbst lebte in dieser Landschaft auf, war oft ganz versponnen darin. Und nie hat die Natur ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war immer so, wie er es sich wünschte. Wenn er Sonnenschein brauchte, dann schien die Sonne. Wenn er Nebel verlangte, waberte es überm See. Vielleicht war das so, weil er eine innere Verbindung zur Natur hatte. Sie akzeptierte, ohne aufzubegehren. Zitat Ende. Soweit Wilhelmines Beobachtungen. In diesen Darstellungen des Walchensees zeigt sich besonders deutlich, dass Korinth nicht einfach Impressionist ist. Sie sind Zeugen seiner Sonderrolle in der Kunstgeschichte. Die Landschaften zeichnen sich aus durch einen eng gewählten Bildausschnitt, immer weitere Auflösung der Konturen und einen ausgeprägten Farbauftrag mit deutlich sichtbaren Pinselstrukturen. Anders aber als bei impressionistischen Werken verwendet er Ausdrucksfarben. Sie transportieren Stimmungen bzw. lösen sie im Betrachter aus und haben daher etwas vom expressionistischen Farbverständnis. Es wird in dem Zusammenhang von Empfindungsmalerei gesprochen. Tatsächlich hat sich Korinth nie viel um Normen geschert. In manchen Bildern des Spätstils entwickelt er einen regelrechten Furor. Der Pinsel muss förmlich über die Leinwand gewirbelt sein. Damit erreicht er Dichte und Unmittelbarkeit der Darstellung, also große Direktheit und immense Präsenz. Als sein zweites Kind 1909 geboren wird, ist Korinth bereits ein gemachter Mann. Inzwischen lebt die Familie nicht mehr in der Atelierwohnung, sondern auf drei Etagen. Sein schwerer Schlaganfall mit einer temporären Lähmung 1911 wird in der Literatur als Zäsur beschrieben, hat aber letztlich auf seinen Schaffensdrang kaum oder nur kurz Einfluss. 1912 hat er nicht weniger gemalt als sonst und 1913 sogar insgesamt 50 Gemälde geschaffen. In diesem Jahr findet mit 228 Gemälden auch die größte Einzelausstellung Korinths zu Lebzeiten statt. Organisiert hat sie Paul Cassirer, von dem sich der Maler aber wegen der Querelen in der Sezession noch im selben Jahr trennen wird. Ab jetzt wird Fritz Gurlitt ihn als Galeristen vertreten. In den folgenden Jahren werden Korinth mehr und mehr Ehrungen zuteil werden. So wird er anlässlich seines 60. Geburtstags 1918 ein weiteres Mal eine große Bilderschau in der Sezession haben. Im selben Jahr wird er außerdem Mitglied der Berliner Akademie der Künste. 3 Jahre später erhält er die Ehrendoktorwürde der Königsberger Universität und wieder 2 Jahre danach, 1923, zeigt die Nationalgalerie im Kronprinzenpalais eine Einzelausstellung seiner Werke. Lovis Corinth stirbt 1925 während einer Reise durch die Niederlande an einer Lungenentzündung. Die Beisetzung erfolgt in Berlin nach einer Totenfeier in der Sezession. Dieser kurze Blick in Lovis Welt zeigt uns vor allem eins. Corinth war zuallererst Künstler, durch und durch, und kann mit einem umfassenden, alle künstlerischen Gattungen übergreifenden Gesamtwerk eine glanzvolle Karriere vorweisen, die trotz gesundheitlicher Rückschläge von stetem Schaffensdrang geprägt war. Doch wie war das bei seiner Schülerin, seinem Modell, seiner Muse? In der nächsten Episode widmen wir uns Charlotte Behrendt-Corinth, einer regelrechten Superwoman, die als Frau ihrer Zeit einerseits progressiv und andererseits gänzlich rollenkonform auftrat. Das war die 2. Episode von Künstler/Paar, dem ausstellungsbegleitenden Podcast der Modernen Galerie des Saarlandmuseums zu Lovis Corinth und Charlotte Behrendt-Corinth.